Podcast Camping, Vanlife und Co. mit Hans und Tobi.
Servus, grüßt euch, liebe Campertalk Podcast-Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von uns. Servus, Tobi.
Moin, Hans. Moin, ihr lieben ZuhörerInnen.
Ja, Fasching ist wieder rum, Tobi. Wir haben gesagt, jetzt wird es mal wieder Zeit für eine Folge, oder?
Absolut. 4 Wochen sind vorbei. Das ist die Frist, die gesetzt ist. Spätestens nach 4 Wochen hauen wir wieder was raus. Und dann wird auch mal wieder Zeit, dass wir eine Runde quatschen. Es hat sich schon ein bisschen was angestaut an Themen, an Fragen und all dem, was wir mal so jetzt durchquatschen wollen, oder?
Ja, hört sich gut an, Tobi. Besonders, dass es auch mal Fragen gibt. Wir haben es ja oft genug an euch rausgehauen, liebe Zuhörer. Haut Fragen an uns her. Wir würden gerne mal ein bisschen mit euch interagieren und aktiv diskutieren, was euch so interessiert. Und da ist tatsächlich mal ein bisschen was kommen, oder, Tobi?
Ja, genau. Sollen wir direkt damit reinschalten als allererstes oder willst du erst ein bisschen über das Camping quatschen?
Müssen wir nicht. Wir können auch gerne mal in deinen Reiseverlauf reinspringen. Ich glaube, du warst ja über Karneval ein bisschen unterwegs, hattest du angekündigt, dass du nicht unbedingt komplett daheim sein willst?
Ja, also ich habe es ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, ich bin nicht so der Karnevalsmensch, also meine Familie mag das ganz gerne, aber ich konnte sie doch da wieder davon überzeugen, dass wir stattdessen lieber wegfahren, und das haben wir auch getan und sind mal wieder in die Niederlande geflüchtet. Es war allerdings so, oder es ist mittlerweile so, dass sich Karneval auch in den Niederlanden sehr ausgebreitet hat. Und man muss schon recht weit fahren. Also wir waren jetzt wieder an der Küste, denn viel kürzer braucht man zu versuchen, auch nicht irgendwie zu fahren. Also dann ist man doch irgendwie auch im Karneval. Und dann sage ich, wenn Karneval, ich meine, wir sind ja zwischen Köln und Düsseldorf, dann auch in Köln und nicht irgendwie in Holland. Also ich will keinem zu nahe treten, aber dann gehe ich lieber nach Köln in die Altstadt, als dass ich in Holland bin und die kölschen Karnevals wieder auf Holländisch höre.
Kann ich verstehen, Tobi. Und ja, besonders an die Küste ist ja auch mal wieder schön, mit die Kids zum Kommen, oder?
Ja, absolut. Wir hatten auch mal wieder den Bedarf nach Meer und Weite und das haben wir da gestillt. Wir sind zum Roompot Kijkduin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, gefahren. Das ist ein Vorort von Den Haag und ein bisschen südlich, am südlichen Ende von Den Haag, und haben uns da einen Stellplatz gebucht. Es ist nicht so einfach, zu der Zeit in Holland Plätze zu finden, erst recht am Wasser, die aufhaben. Es gibt nicht so viele. Es gibt einige, aber auch nicht so viele. Ein paar haben wir auch schon mal besucht. Da waren wir noch nicht, haben wir gedacht, komm, den nehmen wir einfach, testen wir mal. Wir wollten dabei auch nach Möglichkeiten Schwimmbad haben. Indoor-Spielplatz wäre ganz nett. Haben wir nicht gebraucht, weil Wetter war gut, aber schwimmen wir mal trotzdem.
Ja, cool. Habt ihr wieder voll ausgestatteten Platz euch ausgesucht. Natürlich optimal für Familienurlaub dann.
Ja.
Und gerade so einer unsicheren Zeit, wo man nicht weiß, ob das Wetter mitspielt oder nicht, macht schon Sinn, wenn man ein bisschen Backup-Lösungen hat.
Ja, wir sind Donnerstagabend angekommen, also ich musste erst noch ein bisschen was arbeiten, und als wir endlich los konnten, war natürlich auch eine stauige Phase, und deswegen haben wir relativ lange gebraucht, irgendwie 4 Stunden 15 oder sowas, was für die Strecke schon recht lang ist, aber manchmal steckt man nicht drin, wo der Stau einen aufhält. Und als wir im Dunkeln auf den Platz kamen, mit strömenden Regen und den Wohnwagen durch die Matsche gezogen haben, habe ich mir schon gedacht, oh, das wird, mal schauen, wie es wird.
Aber alles gut gegangen.
Genau, im Regenparken war das Einzige, was richtig nervig war, als wir einmal standen und drin waren, gegessen haben, war alles entspannt. Es hat die Nacht über geregnet, am nächsten Tag kam sogar Sonne raus und es war wirklich angenehm. Also, es war eine sehr angenehme Zeit. Man konnte von unserem Stellplatz aus da, ich sag mal, in einer Viertelstunde maximal, eher 10 Minuten zu Fuß zum Strand laufen. Mitten durch den Park durch, eigentlich nur durch die Bungalows durch, und zack, war man am Strand, richtig schön. Fast kein Wind. 12, 13 Grad, wunderbar.
Hört sich echt entspannt an, habt die Zeit wirklich genießen können. Und am Strand, wenn dann einigermaßen das Wetter mitspielt, ist ja immer schön. Kann man sich ja
absolut
gut erholen dann auf jeden Fall.
Ist auch
Karneval ist dann auch keiner gewesen, oder habt ihr trotzdem noch ein bisschen Stimmung abgeregt?
Ja, also auf dem Platz war nichts, das fand ich ganz angenehm. Wir waren dann in so ein paar Städtchen, aber wir waren einmal in Delft und einmal in Den Haag, und in Delft an dem Samstag, wo wir da waren, ja, ich glaube, das sollte Karneval sein. Da war so eine Blaskapelle und, ich sag mal, 25 verkleidete Menschen vor einer Bar, und das war's dann.
Das war noch voll erträglich für dich, oder?
Ja, alles gut. Also ich bin ja auch nicht, dass ich sage, das geht gar nicht, aber wir haben Karneval gefeiert, wir waren einmal in der Kölner Arena, und dann reicht das für mich so als Pensum dafür. Und ich muss aber dann jetzt auch nicht, wenn ich davor flüchten will, dann irgendwie Umzüge die ganze Zeit haben. Und das war mehr als okay. Also die Geschäfte hatten auf, wir konnten ein bisschen Bummel gehen, konnten das ein bisschen anschauen und haben eine schöne Zeit gehabt. Also die Ecke bietet einfach auch viel. Den Haag ist eine super schöne Stadt. Sehr groß, aber auch sehr schön. Sehr teures Parken, das kann ich schon mal vorab sagen. 4 Stunden 29 € ist schon ganz nett. Aber
gibt es da Parkmöglichkeiten für Camper in der Stadt? Hast du was gesehen? Gibt es da großzügige Parkplätze oder eher dann?
Nee, in der Stadt nicht. Schwierig. Kann ich direkt sagen. Wir hätten für unseren Campingplatz, waren es so 1,5 Kilometer über einen dicken Daumen, dann wäre man an einer Bahnstation gewesen, an einer Tramstation, okay, und hätte dann in die Stadt reinfahren können in 25 Minuten. Da wäre auch ein P&R in der Nähe gewesen. Das hatte ich gesehen, das heißt also, man hätte auch dahin fahren können, da gab es kostenfreie Parkplätze P&R, so ein bisschen im Vorstadtbereich, und dann hätte man von da aus mit einer Tram reinfahren können.
Also öffentliche Verkehrsmittel, gibt es genug Möglichkeiten, ja, dann absolut, das Ganze zum
Erreichen. Auch ein Bus, also wir hätten auch viel kürzer vor dem Campingplatz, war direkt eine Bushaltestelle, auch von da aus hätte man fahren können. Für uns, also ich habe es ja mal mir angeschaut, und 2 Erwachsenentickets und 2 Kindertickets für die Tram, für rein und raus, also Tagesticket, hätte irgendwie auch, weiß ich nicht, 20 € gekostet oder 25 €, und dann habe ich gedacht, komm, dann fahren wir im Auto rein, dann sind wir auch flexibel und können danach noch zum Supermarkt fahren oder was wir Lust haben, und genau so haben wir es auch gemacht. Und,
optimal. Ja. Für euch perfekt gelöst, für alle, die dann doch mit dem Wohnmobil unterwegs sind, gibt es auf jeden Fall Alternativen, hinzukommen.
Also Wohnmobil in der Innenstadt von Den Haag, also kann man fahren, ist jetzt nicht schlimm, aber einen Parkplatz finden wir halt sportlich, weil das sind alles Parkhäuser und die sind alle nicht für so hohe Fahrzeuge ausgelegt.
Ja klar, das ist ja meistens so.
Ja. Aber es ging super. Und wie gesagt, Gegend sehr schön, bietet sehr viel, viele tolle Sachen in der Nähe. Ich meine, Rotterdam ist ja auch nicht weit weg, vielleicht so eine halbe Stunde Fahrt maximal. Ja. Ist auch eine sehr, sehr große und sehr schöne Stadt. War ich noch nicht, aber diesmal auch nicht den Weg hingefunden. Aber Delft zum Beispiel ist auch sehr schön. Kommt ja das Delfter Blau her, also dieses typische Porzellan in den, mit diesen blauen Farben bemalt. Ja, sehr cool. Kann man sich einfach mal angucken.
Ja, schön, schön. Hört sich gut an.
Ja, und mit dem Wetter halt absolut bestens. Platz war schön, Schwimmbad war sehr gut. Der Indoor-Spielbereich, ja, wenn man da essen geht und die Kinder mal rüberflitzen wollen, ist das okay, für kleinere Kinder auch. Es ist schon sehr kompakt. Also ich würde es nicht richtig Indoor-Spielbereich nennen. Ich würde so ein, es ist kein Indoor-Spielplatz, sagen wir mal so. Nicht diese typischen großen, wo man die Kinder auch mal 3 Stunden flitzen lassen kann.
Ja, klar, kann man verstehen. Ist halt kompakt, aber was geboten, und das ist ja die Hauptsache. Ja. Also,
aber dafür
muss ja nicht immer XXL sein.
Genau, dafür aber bei Schönwetter draußen super. Also die hatten da an dem Hauptplatz einen riesen Spielplatz, einen Trampolinbereich, eine Minigolf- und Moonlight-Minigolf-Anlage, einen Basketballplatz, einen Paddle-Platz und auf dem Platz verteilt, ich glaube, noch 2 oder 3 weitere Spielplätze.
Also, ja, ist genug. Sehr weitläufig, sehr großzügig.
Ja, nicht absolut. Schlecht. Also kann man gut machen. Für mich wäre in der Hauptsaison, das haben wir ja schon öfter mal das Thema gehabt, zu eng. Da stehen mir dann, glaube ich, zu viele Leute da. Aber wir sind da ja auch nicht der Standard. Ne? Also wir suchen immer viel Freiheit.
Muss jeder ein bisschen für sich dann einschätzen, was ihm taugt, wie es ihm gefällt.
Genau. Ja, absolut. Aber vollkommen zufriedenstellend. Ich sag mal, ich glaube, wir haben also auf jeden Fall unter 150 bezahlt von Donnerstag bis Montag.
Okay, ja, perfekt.
Ja.
Ja, immer wieder alle total begeistert von Holland. Ich habe es immer noch nicht geschafft, hinzukommen. Ich werde es dieses Jahr wieder nicht schaffen, vermutlich. Ich komme tatsächlich auch nach Rotterdam mit der Fähre bei unserer Kreuzfahrt, aber mit dem Camper, glaube ich, wird es wieder nichts werden.
Ah ja, aber da kannst du dir jetzt mal Rotterdam angucken.
Ja. Wenigstens mal ein Step in die Gegend.
Ja. Ja, du müsst nur im Camper mal hinfahren, aber ich kann es verstehen, es ist von euch aus halt echt weit und ihr habt dann halt auch in einer ähnlichen Nähe schon Österreich, Südtirol, Norditalien. Ja. Das ist halt auch schön, ne?
Ja, klar.
Macht man nicht aber
immer das Gleiche anschauen, macht ja auch keinen Spaß, von dem her wird es uns schon mal in die Richtung ziehen. Ja. Da muss man halt dann auch mal ein bisschen mehr Zeit einplanen und da oben dann die Küste mal entlang abklappern. Gibt es ja ganz viele tolle Ziele dann.
Ja, genau. Da gibt es auch ganz viele so ganz kleine Bauern-Campingplätze, also Bauern, die dann so 3, 4, 5, 10, 12 Stellplätze haben oder Campingplätze haben, wo man sich hinstellen kann und dann relativ kleinen, gemütlichen Raum hat. Die sind auch meistens nicht teuer. Normales kleines Sanitär mit dabei, recht kompakt. Wir waren schon mal auf einem hier an der Grenze, das war sehr, sehr schön.
Ja, hört sich ja tatsächlich nach dem an, was wir ja meistens suchen. Naturnah, klein, kompakt.
Genau.
Könnte ich mir ganz gut vorstellen, auf jeden Fall.
Ja, ja, das, ich glaube, wo wir waren, hatte irgendwie 15 Plätze oder sowas. Das war echt gemütlich. Große Wiese in der Mitte, man stand so außen rum, hatte auch die Möglichkeit, von Feuer zu machen in der Mitte und solche Sachen. Das war schon echt ganz cool. Also, das hat mir gefallen.
Ja, nicht schlecht.
Ihr wart Fasching nicht weg, ne?
Ja, wir haben Fasching tatsächlich mal wieder gefeiert. Bei uns zu Hause ist ja direkt vor der Haustür ein großer Umzug. Mhm. Den haben wir dieses Jahr mal mitgenommen, waren nicht beim Campen. Aber bei uns sind ja Faschingsferien in Bayern und von dem her haben wir gesagt, irgendwas wollen wir schon mal machen. Haben dann eigentlich geplant, einen Tagesausflug zur Therme Erding zu machen. Mhm. Sind da mit dem Camper hochgefahren in weiser Voraussicht und haben dann auch festgestellt, das wussten wir im Vorfeld gar nicht, dass da ein offizieller Stellplatz direkt vor der Therme Erding ist. Gleich bei der Einfahrt hat wahrscheinlich jeder, der schon mal in der Therme war, auch gesehen. Ich habe ihn bewusst noch nie wahrgenommen gehabt und den haben wir dann auch gleich genutzt. War top ausgestatteter Stellplatz, super modern, super neu.
Cool.
Und auch preiswert, also wir haben jetzt für 24 Stunden zahlt man da 17,50 Euro, das geht.
Ach, ja.
Und hat dann gleich direkten Zugang zur Therme und haben die dann dementsprechend lange ausgenutzt. Sie hat mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob das immer schon so war, ich war glaube ich schon zu lange nicht mehr oben, bis 23 Uhr am Abend geöffnet. Also kann man da schön entspannt die Tage dann ausklingen lassen, danach in den Camper fallen und gemütlich schlafen. Ja.
Ja. Ja, nach so einem guten Tag in der Therme schläft man meistens recht entspannt, das stimmt.
Das stimmt, ja. Das ja, und hat er dann gleich auch in der Therme ja seine Sanitärmöglichkeiten schon gehabt, war ja schon frisch geduscht und hat dann im Camper mehr oder weniger nur ins Bett hüpfen müssen.
Ja, das ist schön. Das ist auch was, was irgendwie es leider nicht oft genug gibt, dass man ja so Stellplätze oder kleine Mini-Campingplätze an Thermen oder sowas dran hat. Weil ich das wirklich auch echt schön finde, wenn man seinen eigenen Wohnwagen oder sein eigenes Fahrzeug dabei hat und dann da drin pennen kann und aber trotzdem so die Therme genießen kann.
Ja, war großzügig der Platz, muss man sagen, weil es waren echt viele Fahrzeuge vor Ort, aber ich glaube, man hat da bis zum Schluss noch einen Stellplatz bekommen. Die sind auch richtig parzelliert gewesen mit großen Abtrennungen, mit so Holzbalken zwischendrin, richtig schön angelegt außenrum alles. Ja, war modern und schön gemacht und wie gesagt, also für das, dass so viele Fahrzeuge da waren, war immer nur ausreichend Platz.
Ja.
Ich glaube, kann man echt empfehlen. Wir waren am nächsten Tag sogar dann auch nochmal frühstücken in der Therme. Also in dem Empfangsbereich ist ein großes Café mit drin. Das haben wir dann auch gleich noch genutzt, weil wir hatten da nicht so viel Verpflegung dabei, weil es eben auch gar nicht geplant war, dass wir übernachten. Ja, war dann ganz praktisch. Hatten wir alles vor Ort kompakt.
Ja, sehr cool. Das klingt doch gelungen. Wenn auch nur eine Nacht, aber trotzdem gelungen.
Genau, Hauptsache mal wieder im Camper geschlafen.
Ja. Ich meine, dafür hat man das Freizeitfahrzeug ja auch und vielleicht sogar tendenziell eher den Van oder das Wohnmobil als den Wohnwagen für mal so eine Nacht irgendwo hin.
Ja, das ist echt immer super praktisch, mit dem Camper einfach losziehen zu können, auch gerade im Verkehr dann halt alles dabei zu haben, wenn dann doch mal Stau ist, der Toilette dabei zu haben.
Ja.
Ja, macht auf jeden Fall für uns sehr, sehr viel Sinn mit Kind. Weiß nicht, ob jeder der Vorzüge da so sieht, aber wir nutzen das halt einfach alles komplett aus. Und auch selbst mit Sanitärmöglichkeiten, wenn wir jetzt nicht an der Therme gestanden wären, wir nutzen halt immer unsere Nasszelle im Camper. Das nutzen ja viele gar nicht und das ist bei uns halt ein großer Luxus, dass man das halt dabei hat und da dann einmal schnell duschen kann.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, wenn man Stellplätze nutzt, ist es halt auch eher gefordert, dass man es macht, weil die wenigsten Stellplätze haben ja Sanitär.
Ja, wird zwar mittlerweile auch immer mehr, dass da auch Stellplätze besser ausgebaut werden, aber wie du schon sagst, die meisten haben keine Sanitärgebäude dabei.
Ja. Ja, sehr schön. Das klingt doch schon mal sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben das Wochenende dann auch gleich noch voll ausgenutzt. Wir waren dann wieder einen Tag daheim und dann sind wir am Sonntag dann auch nochmal nach München auf die Free gefahren. Campingmesse wieder. Ja, last minute, ja, fahren wir doch nochmal am Sonntag auf die Messe und schauen uns die Neuheiten an. Viele haben ja gesagt, die letzten Jahre, sie fahren nicht mehr hoch, weil jedes Jahr das Gleiche ist. Mhm. Ziemlich kompakt der Campingbereich, also es ist ja eine Reise- und Freizeitmesse. Es sind, glaube ich, immer 6 Hallen gewesen, davon waren 2 Campinghallen und das waren halt reine regionale Aussteller vor Ort, keine Hersteller auf der Messe. War aber trotzdem immer ganz schön, aber halt hauptsächlich VW-Fahrzeuge, Serienfahrzeuge von den ganzen regionalen VW-Händlern. Also man hat schon wirklich oft die kleinen Fahrzeuge gesehen, das hat schon gestimmt. Zubehörmäßig war fast gar nichts immer vor Ort. Aber dieses Jahr ist da oben richtig gewachsen, das habe ich im Vorfeld schon mitgekriegt, was da an Aussteller dazukommt, wer alles vor Ort ist, die da noch nie vor Ort waren. Dann habe ich mir schon gedacht, da muss einiges gehen und die haben eine komplette dritte Halle mit dazu gehabt, wo eigentlich mehr oder weniger, kann man sagen, Zubehör drin war, wo ganz, ganz viel Dachzelte drin war, von verschiedensten Hersteller, alle möglichen Modelle aufbaut, also richtig großes Produktportfolio vor Ort, wo man auch testen hat können, also war richtig cool gemacht, hat mir richtig taugt. gerade ja für München, Großstadt, viele kaufen sich halt da auch Dachzelte, also das hat da wie die Faust aufs Auge passt. Es waren auch viele Modulhersteller da, das hast du letztes Mal ja schon angesprochen, die komplette Module für VW-Busse, für Renault und andere Fabrikate da ausgestellt hatten. Also alles, was eigentlich so großstadtmäßig auch passt für Camping, war da auch mehr oder weniger vor Ort. Also war echt cool.
Das klingt sehr gut.
Auf jeden Fall, ja. Also für alle, die wo die letzten Jahre nicht mehr hochfahren sind, nächstes Jahr könnt ihr es euch dann wieder reinziehen. Dieses Jahr ist leider schon zu spät, aber kann man auf jeden Fall definitiv wieder empfehlen. Auch die ganze Messe an sich ist besser strukturiert gewesen wie in den letzten Jahren. Also wir sind immer wieder hochgefahren, obwohl es immer wieder ein bisschen enttäuschend war. Auch verpflegungstechnisch war Messe in München immer so ein richtiger Flop. Also es hat eigentlich fast nichts gegeben auf der Messe. Und dieses Jahr war dann auch in der dritten Campinghalle, in der neuen Halle, waren glaube ich 4 oder 5 Foodtrucks drin gestanden. Ja, also cool. War Verpflegung dann auch gesorgt. Das war echt entspannt. Schöne Zeit hat man da. Waren da 2 oder 3 Barista-Bars aufgebaut in den Hallen, wo ich ja drauf stehe, auf lecker Kaffee. War zwar nicht ganz günstig, Messepreise halt, aber wenigstens frischer, guter, qualitativ hochwertiger Kaffee halt von dem Barista ist dann auch wert, wenn man mal ein paar Euro mehr zahlt dafür.
Ja gut, Messe ist selten günstig, ne? Das haben wir die Erfahrung ja schon öfter gemacht. Zumindest in Deutschland ist das häufig so. Ich bin ja international auf Messe unterwegs, also jetzt nicht Camping, sondern andere Messen, aber ja, in Deutschland wird da gerne mal eher was mehr verlangt, sagen wir mal, weil es eine Messe ist.
Gehört irgendwie dazu auf die Messen. Ja, leider ist das so.
Ja, leider, ja. Aber gut, wenn sich die Messe vom Inhalt lohnt, dann kann man das auch machen. Und man kann sich auch, wenn man es nicht möchte, was mitbringen oder danach was essen. Aber klingt gut, dass sich die wieder mehr gelohnt hat oder zumindest positiver aufgefallen ist. Das freut mich zu hören.
Ja, auch ganz spontan sind ja einige noch hochgekommen auf die Messe als Aussteller. Das ist ja irgendwie von Tag zu Tag ein bisschen mehr worden, was man so gehört hat. Chapa mit seinen Kissenbrettern war dann vor Ort. Der konnte bei einem großen Wohnmobilhersteller mit auf dem Stand drauf und da seine Kissenbretter präsentieren. Also war eigentlich ganz cool, dass einmal kleine Aussteller mit oben waren. Waren wieder jede Menge Trockentrenntoilettenhersteller oben in alle Varianten. Also wird ja auch viel in den Bussen dann genutzt, dementsprechend die auch Module reinstellen. Die brauchen halt auch eine flexible Toilettenlösung, von dem her hat da alles gut zusammenpasst. Ja. Und auch die anderen Hallen sind halt super interessant. Also da kann man gleich ein bisschen vom Campingbereich weggehen und denkt, das nutzt trotzdem jedem freizeitaktiven Menschen was. Also es gibt eine komplette Fahrradhalle, die hat mich letztes Jahr schon begeistert und dieses Jahr wieder. Da sind 4 Parcours aufgebaut in der Halle, wo man die Fahrzeuge testen kann. Also einer für Erwachsene, großer Parcours, Rundparcours mit Hindernissen und so weiter. Dann ein richtiger Mountainbike-Parcours mit Rampen und Sprungschanzen und alles, da wo auch die Show war, die vielleicht der eine oder andere gesehen hat, die ich hochgeladen habe. Und dann 2 Kids-Parcours, also einer für die ganz kleinen mit Laufräder und die ersten Fahrräder und dann einer für die, ja, sag mal, heranwachsenden Kinder, wo auch alle möglichen Fahrradgrößen ausgestellt waren. Und das kannst alles komplett den ganzen Tag vor früh nutzen. Also musst deine Kinder anmelden, können da alle Fahrräder durchtesten, Helme durchtesten. Also richtig cool gemacht, richtig schön gemacht, ja, macht Spaß. Dann ist ein Messetag halt auch viel entspannter, wenn die Kinder da halt auch was machen können.
Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Darum nehmen wir unsere Kids auch mit zur Reise und Camping nach Essen. Und habe ich noch nicht mitgenommen nach Düsseldorf.
Wenn da nichts geboten ist, dann bringt man den Tag halt schwer rum. Und wenn halt da drumherum Rahmenprogramm ist, ist es dementsprechend entspannter.
Ja.
Da geht es für euch dann auch wieder hin dieses Jahr zur Reise und Messe nach Düsseldorf.
Nach Essen, genau. Da werden wir auch mal sein. Essen. Genau, jetzt ist erstmal Essen, Reise und Camping in Essen. Da waren wir letztes Jahr ja zum ersten Mal. Wir wollten davor schon mal hin. Da war aber wegen Covid ging das nicht. Ist ja immer früh im Jahr, da ging das nicht. Und letztes Jahr haben wir gesagt, komm, jetzt fahren wir einfach hin und gucken uns das an. Da waren wir letztes Jahr auch als Podcast eingeladen. Und dieses Jahr sind wir auch wieder vor Ort und werden wahrscheinlich sogar 2 Tage da sein. Wir planen aktuell, den Samstag und Sonntag vor Ort zu sein, aber halt nicht komplett. Es ist von uns nicht so weit zu fahren und dann kann man halt auch beide Tage hinfahren. Und die Messe ist ähnlich zu der, was du von der Free beschrieben hast. Also es ist meistens 2 Hallen von Freizeitfahrzeugherstellern und Freizeitfahrzeugen, also alles Vans, Wohnmobile, Wohnwagen, Dachzelte, alles Mögliche. Ja. Immer so ein bisschen unterschiedlich, alle stellen so ein bisschen was aus. Ich würde das jetzt nicht sagen, wenn man unbedingt die neuesten Freizeitfahrzeuge sehen will, muss man da hingehen. Dafür ist wahrscheinlich Düsseldorf die bessere Wahl. Wenn man sich aber für Camping interessiert und ein Camper ist oder jemand ist, der gerne freizeitmäßig unterwegs ist und reist, dann ist das schon eine gute Messe, weil die andere Teil der Messe ist, wie du beschrieben hast, da sind Campingplätze, da sind aber auch Sachen über andere Reisearten, da ist meistens eine Partnerregion dabei. Ich glaube, dieses Jahr ist es Brandenburgische Seenplatte. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall eine deutsche Partnerregion. Und da kann man sich dann darüber weiterbilden, da kann man gucken, welche Campingplätze so ausstellen. Die haben dann alle einen Flyer mit dabei und ein bisschen was an Infomaterial. Und da sind auch immer Leute, die was dazu sagen können. Und die haben auch so eine Fahrradhalle, wie du beschrieben hast. Ich glaube, nicht ganz so groß vom Parcours her, aber schon auch schön, wo man auch die Fahrräder alle testen kann. Ja. Es ist noch da in der Essener Messehalle drin, so ein Battle Cards heißt das. Da kann man ja E-Cards in der Halle fahren, so ein bisschen wie Mario Kart. Also man hat so Goodies, die man aufsammeln kann und dann schießen kann oder einen Ölfleck lassen kann und sowas. Und das ist alles von der Decke runter projiziert. Was ich ganz cool finde, man kann sich dabei nicht rammen. Das heißt also, wenn man zu nah an jemanden rankommen würde, wird man automatisch abgebremst.
Hört sich spannend an.
Ja, also du brauchst somit auch keinen Helm. Das macht das Ganze nochmal ganz cool. Du kannst das auch mit Kindern wohl ganz gut machen. Wir haben das letztes Jahr mal gemacht. Mal gucken, ob wir dieses Jahr dazu wieder Zeit finden oder Lust dazu haben, das zu machen. Aber es ist schon eine coole Sache. Das ist auch immer da, unabhängig von der Messe.
Ah, okay. Hört sich nach einem coolen Erlebnis auf jeden Fall an. Kann man ja dann mitnehmen, wenn man dann schon mal vor Ort ist.
Richtig. Auf jeden Fall. Und dann haben die meistens noch eine Halle speziell für Kinder. Und das letzte Mal hatten die da dann Möglichkeiten zum Basteln und Kinderschminken und einen großen Hüpfburgenbereich mit ganz vielen Hüpfburgen.
Okay. Ja, da bringt man dann natürlich den Messetag rum. Da kommt man wahrscheinlich gar nicht mehr raus aus der Halle.
Ja, genau. Ja, es war halt so, dass wir auch so ein kleines Treffen ja da organisiert hatten mit so ein paar hier aus der Region, den Campern, die man aus dem Zoom-Call und von Instagram und so kennt. Und dann haben wir uns natürlich da getroffen.
Ja,
die Kinder konnten da spielen und sich ein bisschen auslassen und wir hatten mal Zeit mit Ruhe, uns da hinzusetzen, am Biertisch ein bisschen zu schnacken.
Ja, klasse.
Ja.
Da verstehe ich das dann schon, dass du da dieses Jahr gleich 2 Tage einplanst. Kann man das in Ruhe genießen, das
Ganze. Genau. Ja, wollen wir ein bisschen mal gucken, was da so ist und dann kann man sich auch was Zeit nehmen, muss sich nicht so da durchhetzen, können wir uns mal ein bisschen einfach umschauen und mal ein bisschen bei den Wohnwagen gucken, was es so gibt. Ja, das ist so gerade der Stand für das, was jetzt ansteht, in Kürze.
Ja, wir haben dieses Jahr tatsächlich auch noch die Reisehalle ausgiebig uns angeschaut. Mhm. Und da war auch wieder Sardinien als Partnerstand gestanden, unter anderem. Und da war auch ein Bereich komplett für die Camper. Da habe ich mich dann selber gleich mal noch mal ein bisschen infizieren und begeistern lassen. War eine komplette Landkarte von Sardinien mit allen Campingplätzen drauf, die man so im Netz eigentlich auch gar nicht findet. Also in den einschlägigen Buchungsportalen findet man immer roundabout 20 große Campingplätze, die da buchbar sind. Und in meinen Suchprogrammen, Park4Night und so weiter, da findet man gerade mal eine gute Handvoll Campingplätze. Und es gibt da doch deutlich, deutlich mehr auf der Insel, was die Karte zumindest hergibt.
Cool.
Muss ich mal schauen, ob ich die vielleicht mal online stelle. Dann kann der andere, ein oder andere sich da vielleicht auch mal tolle Plätze raussuchen, der gerne dann doch lieber Campingplätze aufsucht oder sagt, ja, Sardinien begeistert und schon, aber mit Wohnwagen vielleicht wollen wir vielleicht auf dem Campingplatz stehen und dann mit dem PKW ein bisschen rumreisen. Kann sich da vielleicht den einen oder anderen Spot raussuchen. Fand ich ganz interessant auf jeden Fall, ja.
Ja, schade, dass das nicht irgendwie online verfügbar ist. Aber vielleicht machen sie es demnächst ja noch.
Klar.
Halt auf ihre Touristikseite oder sowas vielleicht noch draufladen, weil es ist, sowas finde ich schon immer ganz cool. So eine Übersichtskarte habe ich auch immer gerne. Gibt es ja auch immer wieder von verschiedenen Regionen, wo einfach mal alles drauf ist. Auch so wertfrei in Anführungszeichen.
Ja, genau. Dann kann man sich mal seine Ecke aussuchen, wo man hin will und schauen, was dann da so gibt. Und
Ja, aber sonst guckt man ja meistens bei Google oder irgendwelchen Suchportalen und sowas und das ist ja schon irgendwie immer vorgefiltert oder irgendwie irgendeine Form von Bewertung mit drin, die man selber vielleicht gar nicht machen möchte oder die für einen selbst nicht passend ist.
Mhm. Ja, cool. In irgendeine Richtung gesteuert, wo man vielleicht gar nicht will. Ja.
Genau.
Das stimmt.
Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir springen jetzt mal ans Ende der letzten Folge zurück, denn da haben wir die ganzen lieben ZuhörerInnen gefragt, dass sie ein bisschen Input geben und einfach mal Fragen reinschicken oder Kommentare abgeben oder ähnliches. Das haben wir ja in der Vergangenheit schon ein, zwei Mal gemacht und da kam hier und da mal eine Frage rum, aber es war no front, ich will hier keinem zu nahe treten, aber es war halt nicht so viel. Also nicht falsch verstehen, wir freuen uns darüber, wenn ihr einfach so den Podcast toll findet, aber wir freuen uns halt auch mit euch in Kontakt zu treten oder von euch was zu bekommen und ich habe mich gefreut, dass 2 Leute darauf geantwortet haben und einfach mal was dazu geschrieben haben. Und zwar haben wir eine Frage bekommen, auf die wir jetzt gleich genauer eingehen. Und das andere war einfach mal, ja, einfach mal nette Worte. Die liebe Sandra hat ein paar nette Worte dagelassen und hat gesagt, dass sie sich freut, dass wir wieder zusammen am Start sind und wieder gemeinsam den Podcast aufnehmen. Und das kann ich nur so sagen, Hans, ich freue mich auch, dass wir es wieder zusammen machen.
Ja, das freut mich natürlich auch, wenn wir so liebe Worte bekommen und dass wir zwei das wieder zusammen packen. Ja, Tobi, coole Sache auf jeden Fall.
Absolut. Also, da muss ich auch nochmal danken. Das Feedback war echt gut von euch allen auf Social Media und Ähnlichem, dass ihr die Folge direkt wieder euch reingezogen habt und euch gefreut habt, dass wir wieder zusammen da sind und auch, dass ich sag mal, euch gar nicht stört, dass die Folge lang ist, sondern ihr sagt, okay, das ist eigentlich gut. Es haben schon einige gesagt, häufiger wäre schöner. Das muss ich leider auch sagen. Aber ja, aktuell bleiben wir bei dem 4-Wochen-Rhythmus erstmal. Wer weiß, was passiert.
Was die Zeit wieder so bringt,
genau. So schaut's aus. Und die andere Nachricht war von Martina, die hat gefragt, hallo Tobi und Hans, danke für die Infos in eurem Podcast. Sollten Wohnwagen unter einem Carport oder ähnlichem stehen? Wie handhabt ihr das, wenn ihr nicht unterwegs seid? Viele Grüße. Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, definitiv.
Das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann ganz am Anfang des Podcasts ein bisschen angerissen. Da gehen die Geister auseinander, da scheiden sich die Geister, wie man so schön sagt. Da gibt es viele verschiedene Meinungen drüber. Und da schon mal vorab, es gibt da, glaube ich, kein richtig und falsch.
Ja, und es gibt definitiv auch viele Einflussfaktoren, wo das Ganze dann ein bisschen...
Absolut.
Ja, drunter fallen. Ganz klar, wir haben hier Freizeitfahrzeuge, die halten Wind und Wetter aus, mit denen ist man auf dem Campingplatz unterwegs. Prinzipiell können die ja schon draußen stehen.
Ja. Also ich kann ja direkt mal von uns sprechen. Unser Wohnwagen steht jetzt seit 3 Jahren, denn so lange haben wir ihn immer draußen. Es gibt keinen Carport, es gibt keine Halle, es gibt nichts, wo wir ihn abstellen. Der steht auf einem gesicherten Privatgrundstück. Das ist mir wichtig und das wäre auch das Einzige, wo ich sagen würde, das würde ich empfehlen, weil man ja schon immer mal wieder hört von Diebstählen.
Ja, geschützt macht auf jeden Fall schon was her. Man fühlt sich auf jeden Fall auch besserer.
Genau.
Und dann kommt es halt auch darauf an, wie man die ganzen Freizeitfahrzeuge immer so schön versichert. Die fragen ja da schon immer nach, ob das Fahrzeug irgendwo abgeschlossen steht. Natürlich ist für die Versicherung oft auch ein bisschen günstiger, wenn das Fahrzeug unter Dach steht, muss man ganz klar sagen. Die wollen halt auch irgendwelche Hagelschäden und so weiter vermeiden. Von dem her kann man sich da vielleicht den einen oder anderen Euro sparen, wenn man denn die Möglichkeit hat. Wenn man natürlich erst einen Unterstand bauen muss, dann muss man das Ganze natürlich wieder abwägen und gegenrechnen.
Ja, da definitiv. Wenn man die Möglichkeit hat, entweder hat man schon einen oder man hat sowieso vor, sich einen zu bauen, bin ich der Meinung, ist das sinnvoll, das in Carport zu stellen, wenn man bei sich eine Halle um die Ecke hat, wo man ihn hinstellen kann, auch das macht Sinn. Die Frage ist immer so ein bisschen, man muss sich selber entscheiden, wie komfortabel ist das für einen, nenne ich es mal so. Ich hätte keine Lust, mein Freizeitfahrzeug irgendwo hier zu irgendeinem Bauern zu bringen, wo ich dann nur regelmäßig dran kam, aber vorher anmelden muss oder sowas, oder wo ich ihn rausziehen muss, gucken, wie ich aus der Halle rauskomme, solche Sachen. Bei uns steht ja direkt auf dem, also der steht bei mir im Büro, das ist nicht weit von hier, sind wir in 10 Minuten da und da kann ich jeden Tag immer dran. Also ich sehe den jeden Tag einmal und kann da jederzeit rein, irgendwas dran machen, irgendwas holen, reinbringen, rausholen oder irgendwie sowas. Aber wir sind ja auch so, haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, die super häufig fahren, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht nicht unendlich oft, aber so Ziel ist einmal im Monat ein Wochenende und das ziehen wir seit gut 14 Monaten durch.
Das hört sich auf jeden Fall immer ziemlich toll an bei euch, dass das so gut klappt. Ja. Bei uns war das ja auch lange Zeit so, jetzt mit der Schule ist es ein bisschen weniger geworden, aber ich hoffe, dass sich das auch wieder ändert, weil bei euch klappt es ja auch mit der Schule.
Genau, das ist viel Arbeit, das mit der Schule durchzuziehen. Man muss viel rumschieben und das heißt nicht, dass das alles nur entspannt ist. Ne? Also wir haben dann das, was wir an dem einen Wochenende nicht machen können, an den Wochenenden davor und danach. Da müssen wir halt dann irgendwie alles andere erledigen. Aber dafür ist das Wochenende halt super entspannt.
Aber ganz klarer Pluspunkt jetzt bei dir und auch bei uns. Also wenn man das Fahrzeug viel nutzt und flexibel sein will, dann soll es vor Ort sein. Und dann kann man den Nachteil mit, vielleicht das Fahrzeug steht draußen, in Kauf nehmen, ganz klar. Weil man halt einfach dementsprechend schneller los kann. Ein kleiner Negativaspekt, den man aber auch ein bisschen vorbeugen kann, ist halt Schmutz und Ablagerung auf dem Fahrzeug. Aber da haben wir auch schon einige Folgen dazu gehabt. Man kann die Kiste halt auch dementsprechend gut versiegeln, dann geht es halt auch leichter mit der Reinigung.
Genau. Wenn man das richtige Reinigungsmittel benutzt, kann man es zum einen den Dreck immer wieder gut runterbekommen. Unserer hat dringend nötig, gereinigt zu werden. Also seit, vor allem seit Holland, nach dem Matschplatz da, ist der richtig, richtig dreckig. Aber also wir putzen unseren 3 bis 4 Mal im Jahr richtig intensiv mit Dach und allem drum und dran. Denn man muss schon sagen, vor allem bei einem Wohnwagen oder auch bei einem Wohnmobil, es sammelt sich auf dem Dach halt einiges an. Das ist eine gerade große Fläche, da fließt nicht immer was ab, da bildet sich recht schnell auch was. Wenn man das vermeiden möchte, macht es sicherlich Sinn, einen Carport zu haben oder eine Halle, wo man den Wagen reinstellen kann.
Was halt viele dann auch immer fragen, ja, wir stellen nur rein oder auch nicht, soll man die Kiste abdecken mit irgendwelchen Planen, Folien? Ja. Das ist auch so ein Thema, das haben wir auch schon mal durchkaut.
Also meine persönliche Meinung dazu, aber es ist wirklich meine persönliche Meinung, ich bin kein Fan davon.
Da gebe ich dir vollkommen recht, Tobi. Ich glaube, das kann man ganz schwierig gut umsetzen, ohne mehr Schäden dadurch zu erleiden, wie Schutzfaktor zum haben. Ja. Bei Fahrzeugen, die wirklich im Winter in der Halle eingelagert werden, die vorher grundgereinigt sind und die gerne ihre Kiste nochmal ein bisschen Schutz extra geben wollen, da macht so eine atmungsaktive Plane mit Sicherheit Sinn, ja, um die Kiste einfach vor
Staub,
Staub wieder zu schützen. Genau. Aber das ist auch der einzigste Fall, wo ich so eine Plane als sinnvoll ansehe. Draußen in keinem Fall, meiner Meinung nach.
Ich habe da zu viel Sorgen bei verschiedenen Punkten. Also zum einen die Bewegung, die man da drin hat, wenn die es draußen einfach da ist, die kann man noch so gut festzurren. Wenn Wind ist, bewegt die sich. Und dann kann man die Gefahr haben, dass die Folie an den Scheiben vorbei sich bewegt und schubbelt und kratzt. Und man hat danach matte oder kratzige Oberflächen. Das Gleiche kann mit dem Lack passieren, dass der so Oberflächen bekommt. Und wenn man den einpackt, ist, man kann sich nicht sicher sein, dass das komplett trocken ist oder dass danach auch mal Feuchtigkeit drunter ist. Und wenn dann die Sonne wieder draufkommt, kann man die Gefahr von Staunässe haben.
Genau. Mehr und Stockflecken, mehr Staunässe, genau, mehr Schimmelbildung, wie ja, wenn man einfach keine Folie drauf hat, ganz klar.
Man nimmt in dem Freizeitfahrzeug mit der Folie sehr viel der Möglichkeit der Zwangsbelüftung, die die Fahrzeuge haben. Denn jedes Fahrzeug hat das, dass man irgendwo im Bodenbereich Zuluftstellen hat und irgendwo oben im Dachbereich Abluftstellen. Wenn man sich die Hekis genau anguckt, ist jedes Heki so gebaut, dass das immer luftdurchlässig ist. Gar kein Fall Wasser, aber Luft geht halt immer etwas durch. Und gleiche hat man unten. Also ich weiß bei mir im Wohnwagen, ich habe ganz hinten eine Stelle, ich habe ganz vorne eine Stelle und ich glaube auch an einer Seite noch eine kleine Stelle. Da ist ein bisschen offen, da kann ein bisschen Luft reinkommen, da ist dann so Gitter drin, das ist alles abgeschützt, aber da kann halt Luft von unten reinkommen. Gleich an den Seitenfenstern. Auch da kann meistens was Luft reinkommen. Kühlschrank zum Beispiel. Hinterm Kühlschrank, die Gitter sind ja auch offen. Da ist ja auch die Möglichkeit, dass Luft in den Innenraum reinkommt.
Dass das Ganze zirkulieren kann, ja.
Richtig.
Und das sperrt man halt alles ab mit einer Folie. Das
genau.
Also da sind wir uns optimal. Einig. Da sind wir uns einig, genau.
Jetzt kommt Folie noch der, ist nicht so unseres.
Der letzte große Punkt, vor dem halt viele Sorge haben, ist halt einfach Wasserschäden am Camper. Klar ist die Wahrscheinlichkeit, wenn er draußen steht, da dementsprechend höher.
Ja.
Man hört da leider Gottes immer mehr wieder von Wasserschäden, auch bei Neufahrzeugen. Mhm. Qualität lässt da irgendwie zu wünschen übrig, warum auch immer. Aber ich glaube, das muss dann auch jeder für sich abwägen. Der, wo von vornherein schlechte Erfahrungen damit gemacht hat oder Sorge hat, der muss sich wohl oder übel einen Unterstand besorgen. Ja. Es gibt halt auch genug Fahrzeuge, die halt auch Wasserschäden haben, nur von den Tagen, die sie auf dem Campingplatz waren. Das ist halt echt schwierig zum Beurteilen.
Also ein Wasserschaden ist ja keine Sache von, wie lange ein Fahrzeug draußen steht, sondern wie viel Wasser es abkriegt. Und wenn man Pech hat und im Urlaub ist, kriegt es halt auch da einfach viel Wasser ab und dann hat man auch einen Wasserschaden. Mhm. Das heißt also, man kann sicherlich die Gefahr etwas verringern, aber wenn der irgendwo undicht ist, ist er undicht.
So schaut es aus.
Aber
das spielt schon fast keine Rolle mehr, ja.
Ich sag mal, 5 Wochen im Jahr draußen steht oder das ganze Jahr, undicht ist undicht. Was aber auch wieder nochmal reinzubringen ist, wenn man natürlich nicht wie wir, ich sag mal, einmal im Monat fährt, sondern vor allem so diese Wintersaison nicht nutzt, was ja auch viele Camper machen. Und das machen Freunde von uns auch so, die sagen, wir haben den bei uns am Haus stehen, immer eigentlich von O bis O oder so, diese Reisezeit normalerweise. Ja. Ansonsten stellt ihr den bei einem Bauern um die Ecke in eine Scheune rein. Da steht er in der Scheune, der kann da auch immer dran, der hat den dieses Jahr auch für Silvester wieder rausgeholt, weil er unterwegs war, aber da steht er trocken und sicher, da passiert nichts damit und dann holt er ihn raus, wenn er den mehr braucht als nur, also als gar nicht im Winter sozusagen. Das ist immer so die Frage, wie viel nutzt man das, wie viel wägt man das für sich ab und wie viel Platz hat man natürlich auch. Wenn man ein Grundstück hat, wo man selber sich einen Carport hinbauen kann, wo der Wohnwagen drin steht, super. Wenn man Bock drauf hat, das Geld dafür hat und den Platz dafür hat, mega, ich hätte es total gerne. Wir können ihn nicht mal bei uns ans Grundstück stellen, deinen Wohnwagen. So gerne ich es machen würde. Ja. Wenn man wie du die Scheune hat, wo der Wagen mal reingefahren werden kann, ist das natürlich ein Traum.
Das muss man echt für sich perfekt abwiegen.
Ja.
Dem Ganzen, wenn er draußen stehen muss, kann man natürlich dann noch ein bisschen vorbeugen und das ganze Fahrzeug, genau, wie gesagt, auch gut konservieren. Wenn er vielleicht das ganze Jahr in der gleichen Wetterrichtung steht, vielleicht auch noch eine Reifenabdeckung besorgen für den, ja, Reifen, der dann den UV-Strahlen und so weiter ausgesetzt ist. Schadet auf keinen Fall. Und halt auch regelmäßig mal alles pflegen, wie Dichtgummis und so weiter. Und dann hat man auch mit dem Fahrzeug, das das ganze Jahr draußen steht, viel Freude,
ja,
bin ich mir sicher.
Also ich glaube, das ist ein guter Punkt. Vielleicht muss ein Fahrzeug, was draußen steht, ein klein bisschen mehr Pflege oder Liebe bekommen als eins, was in der Halle steht, weil man vielleicht mal öfter putzen muss und vielleicht beim Putzen dann auch mal öfter vielleicht die Dichtgummis nachpflegen muss oder ähnliche Teile. Das ist wahrscheinlich, wenn er drin steht, hält es einfach länger. Man muss das nicht jährlich oder alle 2 Jahre machen, sondern reicht vielleicht, ja, alle 3 oder 4 Jahre mal die Dichtgummis nachzuschmieren oder sowas.
Ja, recht viel mehr, ja, fällt mir jetzt auch nicht mehr dazu ein. Ich hoffe, ja, da konnten wir euch schon ein bisschen weiterhelfen bei eurer,
genau,
Frage.
Martina, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Wenn nicht, dann darfst du gerne nochmal eine Frage reinstellen. Und das machen wir jetzt mal hier so, ich weiß gar nicht, mittig der Folge, aber ich sage jetzt mal einfach, das machen wir mal jetzt mal hier so. Ihr dürft sehr gerne wieder zum einen über Spotify, denn da schalte ich das auch wieder frei, uns Nachrichten schicken. Da wird wieder, welches Thema wollt ihr in die nächste Folge haben, reinkommen. Das könnt ihr gerne wieder anbringen. Und ansonsten auf www.kara-und-wir.de. Da findet ihr auch einen Bereich für den Camper Talk Podcast. Und da ist jetzt ein kleines Frageformular drin. Da könnt ihr euren Namen angeben, wenn ihr möchtet, eine E-Mail-Adresse. Muss aber nicht. Und natürlich eure Frage reinstellen. Oder einen Text oder sowas. Und einen Kommentar. Und dann einfach abschicken. Dann bekommen wir das. Und dann können wir in der nächsten Folge in 4 Wochen wieder drauf eingehen und wieder ein paar Punkte ansprechen. Wir würden uns wirklich freuen, einfach mal so ein bisschen auf eure Fragen einzugehen. Und schon mal gesagt, sowas wie das, traue ich uns zu, Hans, dass wir das ausreichend beantworten können und die Pros und Cons ausgeben können. Wenn es jetzt eine Frage kommt, wo wir sagen, ah, da sind wir nicht ganz so sicher, dann haben wir ja auch ein Netzwerk von Freunden, Bekannten und Fachleuten, die wir ansprechen können, um da eine Meinung reinzuholen und euch besser dabei noch abzuholen.
Das glaube ich auch, dass wir euch da immer bestmöglich informieren können. Irgendwo holen wir uns das Input dann auf jeden Fall her, das Fachwissen, und geben das dann bestmöglich an euch weiter. Würde mich auf jeden Fall aufreuen, wenn wir die ein oder andere Frage von euch noch bekommen.
Ja.
Und ein paar andere Themen haben wir ja auch noch auf Lager, die wir euch dieses Jahr dann noch ausführlich berichten wollen.
Selbstverständlich. Also ich mache mir um Themen keine Sorge, aber ich würde natürlich mich freuen, wenn wir einfach, ja, auch euch so ein bisschen abholen können oder eure Themen mit euch bearbeiten können. Das würde mich einfach freuen. Apropos Thema, ich habe da auch noch was, Hans.
Ja, haben wir raus, Tobi.
Wir haben das schon mal angesprochen, genau, vor ein paar Folgen. Das Thema Heizung in unserem Wohnwagen ist für mich immer noch ein Thema. Ich glaube, das habe ich schon 1000 Mal angesprochen. Wir haben ja den Karasitu, der ist gasfrei unterwegs. Das heißt, wir haben eine Staukasten-Klimaanlage, die Dometic Freshwell 3000, als Heizung.
Ja,
die ist,
aber die ist nicht für alle Lagen perfekt für dich, hast du schon öfters mal gesagt. Ja,
ja, ich will jetzt hier überhaupt nicht bashen oder schlecht reden oder so. Ihr wisst, wie gerne ich meinen Weinsberg fahre und wie gut ich auch Weinsberg finde. Ich meine, das sieht man daran, dass wir ja schon Podcasts mit denen aufgenommen haben und sowas. So ist das gar nicht gemeint, aber diese Staukasten-Klimaanlage ist eine meiner Meinung nach sehr gute Staukasten-Klimaanlage. Sie ist in dem 500 QDK, den wir haben, mittelmäßig gut verbaut. Also die Position ist das, was mich so ein bisschen abschreckt. Die liegt nämlich, also in dem Fall unter meinem Kopfkissen ist die quasi, also unter dem 1,40er Querbett vorne, unter der einen Seite, unter dem Kopfteil.
Als Klimaanlage. Schräges Bett, oder?
Ja, hinten leicht abgeschrägt. Aber es ist nur sehr leicht abgeschrägt.
Also es wird zumindest einen Fußteil geben, da wäre die auch schon ein bisschen besser aufgehoben gewesen, oder?
Ja.
Die Klimaanlage.
Ja, meiner Meinung nach schon, aber wahrscheinlich, also das ist der Bereich, wo man halt besser drankommt. Also das ist der Bereich, wo man auch ins Bett reingeht. Wenn man aufklappt, kann man da besser hingreifen. Und wenn man die eine Stauklappe hat, kommt man besser dran. Also ich kann schon verstehen, dass sie da gut verbaut ist, positionsmäßig. Aber es ist halt einfach,
also, suboptimal.
Genau. Die macht halt Geräusche, es lässt sich ja nicht vermeiden. Auch eine Aufdachklimaanlage macht Geräusche. Wir haben die im Sommer ja als Klimaanlage ausgiebig getestet Und wir haben uns dann einfach andersrum ins Bett gelegt, weil das geht. So wenig Verschmälerung am Fußende haben wir, dass man auch andersrum drin schlafen kann. Und dann war es vollkommen okay. Also die lief die ganze Nacht durch und wir konnten alle gut schlafen. Das war überhaupt kein Problem. Aber wenn die als Heizung läuft, also als Wärmepumpe, dann ist die unverhältnismäßig lauter. Das ist so eine Kombination von zwei, drei Sachen dabei. Zum einen hat die ein relativ starkes Brummgeräusch. Zum anderen, wenn die angeht und ausgeht, hat die ein relativ starkes Anlaufgeräusch. Also da ist ja ein Kompressor drin und wenn der angeht, dann macht der so einen richtigen Rums rein. Den spürt man schon fast, aber den hört man deutlich. Und wenn man die jetzt einstellt, ich sag mal auf, weiß ich nicht, 22 Grad als Temperatur für den Wohnwagen, dann geht die halt, wenn der Wohnwagen warm ist und man selber auch mit drin ist, geht die halt irgendwann aus, dann geht die wieder an, wieder aus. Das ist nicht in 5 Minuten Schritten, aber wenn die halt um 2 Uhr nachts auch immer wieder angeht, unter deinem Kopfende und der Kompressor anspringt und die dann wieder anfängt zu brummen, dann ist bei mir persönlich halt einfach die Nacht vorbei, erstmal bin ich wieder wach. Die Thematik hatten wir von Beginn an und haben uns dazu ja einen kleinen Keramikheizlüfter geholt.
Eigentlich eine gute Alternative für das kompakte Fahrzeug, für die Übergangszeit. Ja, nutzt absolut. Das ganz gerne.
Nutzen wir auch immer noch gerne, haben wir jetzt auch wieder benutzt, das ist super. Die Heizung ist auch grundlegend gut. Wir haben die jetzt auch, wenn wir nicht da sind, benutzt. Dann läuft die halt, die ist jetzt nicht so laut, dass das den Nachbarn stören wird beim Camping, aber die ist halt innen drin. Für uns persönlich einfach ein Ticken zu laut. Dazu kommt aber, dass die Heizung unter einer Umgebungstemperatur von irgendwas zwischen 5 und 7 Grad, manche Quellen sagen auch bis 0 Grad, ich würde aber eher um die 5 Grad halten, wird die nicht mehr laufen unter 5 Grad. Dann macht die keine Heizleistung mehr.
Okay. Ja, macht dann wenig Sinn zur kalten
Jahreszeit. Das ist super für alle, die nur im, ich nenne es mal, schönen Wetter campen. Also mal so im Frühjahr schon mal, wenn es im Ostern noch kühl ist oder im Herbst, wenn es dann irgendwie in den Herbstferien schon mal kühler ist, dann reicht das vollkommen aus. Aber wir fahren ja auch im Winter. Jetzt in Holland bei 12 Grad, da war ja Pillepalle, ne? Da lief die Tasse ein bisschen, nachts haben wir gar keine Heizung angehabt, weil das warm genug drin war. Nee. Aber wir fahren ja auch mal, wenn es kälter ist und wir wollen auch fahren, wenn es kälter ist und dann haben wir einen Heizlüfter.
Brauchst du eine Alternative, ja,
genau. Ganz klar. Noch ist es der Heizlüfter. Wir haben ein kleines, kompaktes Gerät gekauft, ich glaube über AWN oder sowas, diese Bootszubehörgeschäft, ja. Den gibt es aber von mehreren Herstellern, also es ist ein Produkt, was halt mehrere gebrandet haben und auf den Markt gebracht haben. Über einen dicken Daumen 60, 70, 80 Euro. Bin ich zufrieden mit. Wir haben aber schon den zweiten davon. Der erste wurde auf Garantie ausgetauscht, weil irgendwie nach einer Zeit anfing das Kugellager Geräusche zu machen. Und der wird das auch wieder haben. Ich merke es schon langsam. Wenn man ihn frisch anmacht, dann säuselt das Lager so ein bisschen, ne, so ein leichtes, ja, klinisches Geräusch.
Du willst ja, dass er kaputt geht, weil du ja gerne auch eine neue Alternative hättest, vermute ich mal.
Ja, und jetzt kommen wir zum Kasus Knactus. Wir waren in Holland und meine Frau und ich haben irgendwie philosophiert über Heizmöglichkeiten und über das, was wir brauchen und wollen und weiß ich nicht. Und wir haben ja nun mal eine Batterie mit drin und mögen ja auch etwas autark sein. Und dann ging es hin und her. Brauchen wir autarke Heizung, brauchen wir keine autarke Heizung, bleiben wir bei dem Wohnwagen, nehmen wir was anderes. Ich fände eine Alde toll, dann sind wir wieder mit Gas dran, aber egal, eine Alde ist total cool. Es ging hin und her, wirklich, wir haben alle Wege durchgerechnet und durchgeguckt und durchgedacht. Ja,
der günstigste wäre auf jeden Fall einfach einen neuen Wohnwagen mit Alde, Fußboden.
Genau, das ist der günstigste Weg für alle. Ja. Nein, ist der komfortabelste Weg natürlich, aber ich meine, wir haben einfach mal gesponnen. Man muss ja auch mal überlegen, löst das dann alle Probleme? Löst das alle Probleme, wenn wir jetzt eine Alde im Wohnwagen hätten und eine Dual Control mit 2 11 Kilo Alugasflaschen? Sind unsere Probleme dann gelöst?
Das war so die offene Frage. Neuen Herausforderungen, ja.
Alde nachrüsten in einem Weinsberg. Ich habe gegoogelt, wird nicht empfohlen, alte Nachrüsten ist nicht wirtschaftlich und auch technisch unglaublich aufwendig zu machen.
Würde ich dir jetzt auch nicht empfehlen, aber wenn ich es noch nicht praxisnah getestet habe, kann ich nur sagen, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen.
Genau, also das war auch schnell raus, aber wir haben so ein bisschen überlegt, wo kann es hingehen und haben dann, ja, brauchen wir Autarkie, brauchen wir so nicht. Kasus Knactus, wir stehen gerade an einem Punkt, wo wir zwischen zwei Möglichkeiten ein bisschen hin und her schwenken. Wir möchten gerne eine Heizungsmöglichkeit haben, die auch immer laufen kann, die komfortabel läuft und die also auch nachts oder so immer durchlaufen kann, auch nicht zu laut ist. Eine Thematik ist das, was du wahrscheinlich auch gut kennst, ist eine Dieselheizung.
Ja, hat man ja schon ein paar Mal angesprochen.
Genau, haben wir schon ein paar Mal angesprochen, habe ich ein bisschen schlau gemacht. Die Autotherm 2D oder 4D, tolle Maschine, ist wahrscheinlich für uns passend. Können wir verbauen, alles machbar. Ich glaube, 10 Liter Diesel dürfen wir dabei haben. Ja.
Jo, kann man eine Zeit lang heizen.
Genau, kann man eine Zeit lang heizen. Boah, ich glaube, so 30 Stunden unter Volllast kann die laufen.
Ja, und so viel wie sie an Heizleistung braucht, läuft sie noch länger. Ihr seid ja mit niedrigen Temperaturen schon sehr zufrieden.
Ja, genau, wir brauchen da nicht irgendwie 30 Grad drin. Ne? Und dann geht die auch irgendwann aus, aber die hat einen Thermostat drin, die kannst du einschalten, dann läuft die von alleine, wenn es wieder kalt wird, geht die an und geht aus und sowas. Die dürfen wir wahrscheinlich nicht während der Fahrt benutzen, bin ich relativ sicher.
Ja, ja.
Weil das ist, die wäre ja sozusagen als Ladung im Wohnwagen drin.
Ja,
also zumindest würde ich mir das so denken, dass man die nicht bei der Fahrt nutzen darf.
Ja, wahrscheinlich nicht so einfach umzusetzen, dass man es offiziell wirklich nutzen könnte.
Ja. Die läuft aber dann über unsere Batterie. Ja, gut, Solar ist im Winter meistens eh nicht so viel da, aber die könnte das Solar ein bisschen nachladen. Aber die Batterie reicht ja, das braucht ja nicht viel, 30, 40 Watt braucht die, glaube ich. Und die läuft ja auch nicht dauerhaft auf Volllast. Also das wäre eine Möglichkeit.
Ja, definitiv.
Alternative.
Würde ich nach wie vor empfehlen, aber du hast schon noch eine Alternative. Höre ich schon,
genau, wir haben hin und her philosophiert. Also ich weiß nicht, was gesagt habe, aber über dicken Daumen würde ich sagen so 1500 Euro.
Ja, dann ist es aber schon fertig verbaut, oder?
Nee.
Ich glaube schon, die ist dann nicht so teuer, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also sag mal, fertig verbaut, 2 wahrscheinlich.
Ja.
2 komplett fertig verbaut, alles drin, alles fertig.
Ja.
Dann auch mit, die Luft wird noch durch die Therme durchgeführt und hat man halt so ein bisschen lauwarmes Wasser, wenn man will.
Ja.
Und dann haben wir überlegt, brauchen wir den autark oder nicht? Und kamen dann mal wieder auf ein Gerät zurück, was wir, glaube ich, schon mal angesprochen haben und ich bis jetzt immer so ein bisschen belächelt habe, aber weiß ich nicht, der Ecomat.
Okay.
Okay, kennst du, ne?
Ja, jo.
Für alle, die es nicht kennen, ist ein Premium-Keramikheizer.
Wird der auch immer von vielen beworben.
Genau. Was macht der jetzt anders als unser Gerät, habe ich mir angedacht. Was kann der denn? Ja, also kann auf jeden Fall Geld kosten.
Das hat halt niedrige Leistungsstufen, oder? Wo du halt nicht viel
kann unsere Energie verbrauchst. Kann ich bei uns auch, kann runterstellen auf, ich glaube, 350 Watt oder 400 Watt, dann läuft ja nur so ganz wenig Leistung unserer.
Okay.
Was der Ecomat anders hat, ist, der hat einen Thermostat mit drin.
Okay, okay.
Der hat das ist gesteuert. Ich kann jetzt einstellen, ich möchte 22 Grad haben. Wenn die erreicht sind, dann geht der aus.
Ja.
Und das hat unsere nicht. Das heißt, wenn ich unseren anmache und wir gehen weg und kommen wieder, dann haben wir, weiß ich nicht, ja, jetzt nicht mega heiß, aber dann ist schon bestimmt 30 Grad da drin oder sowas. Und der läuft ja die ganze Zeit durch. Und der Ecomat ist auch offiziell dafür zugelassen, dass er immer laufen kann. Als Rostwächter darf der theoretisch dauerhaft angeschlossen sein und laufen. Den kann man immer betreiben, auch wenn man nicht da ist.
Ja, und der ist halt, glaube ich, schon hochwertig aufgebaut mit guter Lager und so weiter, oder? Dass der halt ziemlich leise ist, dass man den halt wirklich auch gut nutzen kann. Aber eurer ist, glaube ich, auch ziemlich leise gewesen, oder? Hast du gesagt?
Unserer ist auch ziemlich leise, definitiv. Jetzt ist er ein Tickchen lauter geworden, wo das Kugellager anfängt, so ein bisschen zicken zu machen, meiner Meinung nach. Aber und jetzt sind wir so ein bisschen hin und her gerissen. Der Ecomat, damit wir euch ZuhörerInnen abholen, der liegt so, ich würde sagen, 400 Euro.
Ja, ja,
über den dicken Daumen, mit dem Angebot vielleicht mal 350 oder so. Es gibt ihn in 3 Ausführungen, aber ihr kennt mich. Es würde die größte werden wahrscheinlich. Und da sind ich so ein bisschen hin und her, weil das ist ja nicht nur eine Frage, wie heizen wir, sondern was brauchen wir dafür? Was mir an Dieselheizung stört, ist der Diesel.
Ja,
den müssen wir an der Tankstelle holen fahren.
Ja, wenn der Batteriemedium die Heizleistung dann hergibt, dieser
Ecomat. Eben nicht. Beim Ecomaten brauchen wir Strom.
Dann musst du nochmal nachrüsten, oder? Kommt noch eine zweite Lithiumbatterie rein, damit schon
wieder reicht das? Komm ich damit weit? Mit dem Wechselrichter? Das ist so meine Frage an dich. Du bist da so ein, ich will sagen, erfahren, aber du hast schon ein bisschen mehr Gedanken drum gemacht. Der Ecomat hat in der kleinsten Leistungsstufe 450 Watt.
Ja. Ja, der Durchschnittscamper wird wahrscheinlich nicht weit kommen, aber also wir und ihr können halt auch mit angenehmen, niedrigen Temperaturen im Camper gut leben und umgehen. Und ja,
also,
wenn es halt immer schön muckelig warm eingeheizt haben willst, dann wird es schwieriger, klar.
Wie viel Leistungsverlust hat so ein Wechselrichter, deiner Erfahrung nach? 5%?
Das reicht nicht.
10?
Können wir gerne mal nachschauen. Nochmal, die Premium-Geräte haben weniger, aber Die 0815-Geräte haben schon einen großen Wirkungsgradverlust, leider.
Ja gut, wenn man einen Ecomat kauft. Also ich meine, man ist ja auch jetzt die Wahl zwischen 1200 Euro für eine, oder 1500 Euro für eine Autotherm oder ein Ecomat, dann bleibt ja noch ein bisschen Luft. Ja, kann man sich auch eine Batterie und Wechselrichter kaufen für.
Ja, ja, klar. Möglich ist es beides.
Sagen wir mal 10% Leistungsverlust.
10, ja, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Wenn wir bei 495 Watt, wenn der läuft. Und dann rechnen wir mal durch 12 für die 12 Volt, ne?
Jo.
Und dann hätten wir 41,25 Ampere.
Jo.
Dann kann ich den 2 Stunden betreiben. 2,5.
Mit deinem aktuellen Setup.
Mit dem aktuellen Setup. Ja, reicht das, ist so die Frage. Weil unserer läuft ja auch nicht die ganze Zeit, unser Heizlüfter. Also nachts, wie gesagt, wenn wir milde Temperaturen haben. Ich glaube, wenn wir richtig kalt haben, so richtig kalt, dann kommen wir um den Campingplatz nicht drumherum. Also um Strom, sagen wir so, um Strom
nicht drumherum. Dann hättest du aber trotzdem eine angenehmere Heizquelle für dein Fahrzeug, sagen wir mal so. Weil mit deiner aktuellen bist du ja.
Ja.
Geräuschtechnisch halt
nicht. Hätte so eine ruhige Heizquelle, die dauerhaft laufen kann.
Ja.
Und muss aber auch kein Diesel holen fahren oder sowas. Weil ich finde, die Dieselheizung ist super, aber für einen Van ist die halt unfassbar unschlagbar, weil du hast halt wie viel Liter? 70 Liter dabei?
90 Liter.
90 Liter Diesel. Ja, ja. Du kannst ja den Winter durchheizen damit.
Ja, klar.
Ne?
Gibt es gar keine Alternativüberlegung für mich. Ne.
Nee. Also, ne, aber ich habe ja nicht mal einen Diesel als Zugfahrzeug, deswegen, also ich habe ja gar keinen Diesel dabei, sozusagen. Ich müsste einen Diesel kaufen fahren, dann habe ich einen 10-Liter-Tank und merke ich irgendwie, der wird Richtung leer, dann fahre ich irgendwie zur Tankstelle, hole mir wieder 8,5 Liter, weil der noch nicht ganz leer war und stelle ihn wieder dahin. Da muss ich immer darauf achten, ich brauche Diesel dabei, dass der auch immer laufen kann. Und dann nimmt der trotzdem aus der Batterie was raus und dann läuft das Ding durch. Dann kann ich es laufen lassen. Ich habe ja aber auch draußen irgendwo Abgase und Geräusche, die entstehen. Für meine Nachbarn.
Das ist nicht für jeden so angenehm, das stimmt schon.
Und ist, ich weiß jetzt nicht, umwelttechnisch wahrscheinlich auch nicht die allergeilste Lösung.
Ja, Tobi, dann wird es schon langsam schwierig bei dir.
Ja. Also wir haben jetzt...
Also ich würde dir ja prinzipiell einfach eine Brennstoffzelle empfehlen. Kostet so roundabout 3000 Euro, aber du bist dann richtig autark mit richtig Energie unterwegs.
Gibt es nicht so kleine Atomreaktoren für einen Wohnwagen? Dann kann ich den ganzen Campingplatz noch beleuchten mit. Ja, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wir haben jetzt mal, also das Thema hat uns ein bisschen beschäftigt und haben wir letztens mit Freunden, also befreundete Eltern von den Kindern gesprochen und die sind auch Camper und die haben Campster. Und da sage ich so, immer, wir überlegen Ecomat. Ja, den haben wir. Ich sage, cool. Und? Ja, total zufrieden. Wollte mal testen. Zack, habe ich den mitbekommen. Jetzt habe ich einen Ecomat hier stehen. Und jetzt fahren wir in ein paar Wochen wieder, nämlich im März, wo wir campen fahren. Das heißt also, zwischen jetzt und dem nächsten Podcast konnte ich den Ecomat testen.
Ja, da bin ich ja mal gespannt drauf.
Ja, ich auch.
Dann kannst du ja schon mal richtig Feedback abgeben. Ja.
Ja.
Und dann kannst du auch mal nochmal durchmessen, was du so für einen Verbrauch hast. Vielleicht dann einfach mal so einen kleinen Zähler zwischen reinhängen.
Und das ist eine gute Idee.
Dann hast du einfach mal deinen wirklichen Verbrauch, ja, zumindest zu dem Zeitpunkt, zu den Temperaturen und zu der Jahreszeit. Mhm. Kann man es vielleicht ein bisschen besser einschätzen, wie man es wirklich nutzt.
Ja, weil, also...
Man kann viel hin und her rechnen, aber...
Naja, ich fände es ja schon auch interessant, wenn der so für die also tiefsten Winter bei 0 Grad, Minusgraden oder sowas, da müssen wir halt dafür sorgen, dass wir Strom haben. Aber wenn wir so im Frühjahr, Herbst, wo man mal etwas heizen muss, wenn wir da damit autark wären, mit unserer Batterie, oder selbst wenn wir nur eine zweite Batterie dazu holen müssen, dann wäre es ja super.
Ja, klar.
Weil ich meine, da ist ja wirklich noch Budget offen. Wenn der jetzt 400 Euro kostet, dann ist der ja noch Budget offen, bis man das andere hätte von der Dieselheizung. Da kann man bestimmt noch einen Wechselrichter und eine schöne Batterie reinsetzen. Und mit 200 Amperestunden kommt man doppelt so weit.
Ja, ja, klar. Das ist auf jeden Fall eine Alternative. Wenn du das dann wirklich auch dann nur wieder fürs Heizen hernimmst, dann hast du mehr Energie zur Verfügung. Was man da wieder alles betreiben könnte mit Wechselrichter, Tobi. Ja, ja.
Ja,
wird gleich wieder leer sein.
Mit Wechselrichter könnte ich auch endlich mein warmes Wasser betreiben, was ich mal irgendwann schon im Gedanken hatte. Ich brauche es eigentlich nie, aber man könnte. Ich finde immer, haben ist besser als brauchen. Und dann könnte man überlegen, ob man vielleicht sogar nochmal das Kochfeld benutzen kann.
Ja, das meine ich. Die Befürchtung habe ich auch, Tobi. Es wird ein Fass ohne Boden.
Ja, aber was braucht so ein Induktionsfeld? 1500 Watt? Ja,
Und auch nur ganz kurzzeitig, da brauchst du fast keine Kapazität nicht.
10% Verlust. Wie lange braucht eine Bialetti auf dem Induktionsfeld? 5 Minuten, 6, 7?
Oh, yeah, yeah.
Durch 60 mal 7. Zack, haben wir, ja, und dann nochmal, ja, ist ja nix. Das ist ja, dann sind wir ja schon wieder, ja, lass mal rechnen, 1500 mal 1,1 für die 10% Verluste. Ich glaube, unser kleines Kochfeld 1500 war das große 2000. Dann machen wir durch 60 mal 7 und dann durch 12. Und zack, sind das 16 Ampere.
Ja.
16 Ampere Stunden weg. Für einen Kaffee, für eine Packung.
Schon ein günstiges Kaffee aufkochen, ne?
Ja, für im Sommer. Also im Sommer haben wir ja auch wieder Strom ohne Ende verfügbar, weil da ist ja, ja, der Paneel am Dach anlaufen. Ha. Könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? Oder auch drei.
Ich glaube, Tobi, du musst einfach jetzt mal eine Abstimmung hier in deinen Instagram-Account dran haben, was denn die Zuhörer so meinen, was denn sinnvoll ist,
ja,
wo du investieren solltest. Dann können wir nach deinem Test vom Ecomat und nach der Abstimmung nächste Folge nochmal ein bisschen weiter philosophieren.
Ich lasse demokratisch abstimmen, wie ich meinen Wohnwagen umbaue, wo ich mein Geld investiere. Ah, ich weiß nicht. Ja, aber du stimmst mir zu, dass das beides eine gute, also beides ist eine Möglichkeit.
Klar ist beides eine Möglichkeit und bei deinem Elektrokonzept macht das einer schon auch Sinn. So ist es
ja.
Bei einem Fahrzeug mit Diesel sowieso vorhanden ist dann eigentlich keine Frage. Nicht. Da ist dann die Wahl schnell getroffen.
Aber ja.
Bei einem Wohnwagen ist das schon nochmal eine andere Nummer und bei einem rein elektrischen Wohnwagen schon gleich zweimal.
Ja, also ich finde Dieselheizung total cool und mich würde das echt reizen, irgendwie einzuhören zu sagen, so, ey, ich habe eine Dieselheizung hier drin. Aber es ist ein rein elektrischer Wohnwagen. Es ist ja schon so grenzwertig, dass ich ein Gaskochfeld und einen Gasgrill dabei habe. Das ist ja schon immer so. Da gibt es ja Stimmen, die sagen, ihr seid gar nicht gasfrei. Gaslosen. Ja doch, der Wohnwagen läuft gaslos. Ich habe halt manchmal einen Gasgrill draußen stehen.
Ich habe manchmal das Bedürfnis auf eine offene Flamme.
Ja, ja, aber ich habe am Anfang, ganz, ganz, ganz am Anfang, wo wir uns so belegt haben, den Zug, habe ich gesagt, dann müssen wir aber auch gaslos grillen. Dann habe ich mich mal schlau gemacht. Es gibt ja so 2, 3 Elektrogrills, also
ja,
gute.
Ja, gibt schon ein paar gute, ja.
Von Weber und so, aber das. Also autark brauchen wir gar nicht drüber reden, aber auch am Campingplatz kann das schon spannend werden.
Ja, klar.
Da fliegt der 6 Ampere aber mal ganz schnell raus, wenn du Pech hast.
Das ist schon ein bisschen Leistung, ja klar.
Ja. Ach ja. Naja, aber ne, also ich habe jetzt einen Ecomat mal zum Tester von Freunden, das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich habe den jetzt schon mal einfach hier drin mal hingestellt und mal angemacht und ich muss jetzt schon auf den ersten Blick sagen, der ist echt leise. Der macht gut Temperatur, der ist echt leise und der ist schon hochwertig.
Ah, man hört es immer wieder, man liest es immer wieder und wird da immer wieder gut bewertet. Also von dem her, da macht man mit Sicherheit nichts verkehrt, wenn man genügend Energie dafür hat und ja, den dann auch so autark nutzen möchte wie du.
Ob das jetzt
aber
den Preis rechtfertigt, würde ich jetzt... Aber als
Alternativheizung auf dem Campingplatz für dich in deiner Konstellation ist er mit Sicherheit nicht verkehrt. Also
ja,
als Alternative auch für deinen jetzigen, wenn der sowieso wieder einen Geist aufgibt, kann man ja darüber nachdenken, dann
genau,
ein paar
das kam
Euro mehr
so,
für den auszugeben.
Ja. Kam jetzt so alles zusammen. Ne? Also ich habe jetzt schon den zweiten, davon wir campen jetzt 3 Jahre und um den zweiten Heizlüfter. Die Quote finde ich nicht so gut, auch wenn der nicht so teuer ist, aber wenn man alle 1,5 Jahre einen neuen kaufen muss. Ja, ich glaube, also ich hoffe nicht, dass der Ecomat da so schnell aufgibt.
Ja.
Da habe ich irgendwie anderes von gehört, zumindest.
Ich weiß gar nicht, Tobi, als du gerade einen Grill angesprochen hast, wie viele Grillfolgen wir eigentlich schon gemacht haben, könnten wir jetzt dann schon mal angrillen und mal wieder ein bisschen Grillfolge mit einbauen.
Absolut.
Hier in den Podcast.
Hätte ich
Lust drauf.
Ja, dürfen wir das Grillen nennen, was wir machen, weil wir ja mit so einem Kallax super kompakt Ding arbeiten?
Ja, klar. Im Campingbereich ist das alles erlaubt.
Es gibt bestimmt Leute, die das nicht als Grill ansehen, weil wir ja mit Platten arbeiten oder mit geriffelten Platten. Das ist ja eher eine Pfanne.
Ja, aber der Markt ist dafür da, Tobi.
Ich war ja auch sehr skeptisch am Anfang, als ich da einen gesehen habe. Ich bin ja ehrlich. Aber ich habe ja jetzt auch einen.
Ja.
Und
Reinigungsaufwand und ja, Ergebnis überzeugen.
Ja. Also das Ergebnis, es ist, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe zu Hause hier einen richtig großen Grill stehen, einen Broil King. Es ist was anderes, ja. Das ist schon, es ist nicht das gleiche wie auf einem richtigen großen Gasgrill grillen. Aber den habe ich ja auch sonst nicht dabei. Und der Enders hat richtig gut Power und der hat richtig Bock gemacht. Aber es ist auch schon immer dreckig.
Wir waren schon richtig anders begeistert. Bin ich ja immer noch.
Bin ich immer noch.
Ganz klar.
Ein Freund von mir hat den immer noch. Ich finde den immer super. Wenn wir zusammen campen gehen, grillen wir ganz häufig auf seinem und nutzen meinen dann für ein Omnia und sowas.
Ja, klar.
Aber wir sind ja auch das ganze Jahr unterwegs und wir machen halt, wir haben jetzt zum Beispiel, wo wir jetzt Karneval waren, haben wir dreimal im Wohnwagen was gekocht und wir haben dreimal ein Omnia-Gericht gemacht. Und keinmal gegrillt.
Das ist super praktisch, multifunktionell einsetzbar und ja. Jetzt gerade, wir haben es ja gesehen, jetzt nochmal beim Umstieg auf den Kastenwagen und beim Freistehen in jeglicher Ecke der Welt ist das halt schon super, wenn du dieses Ding halt einfach einmal abputzt und dann sind die Grillplatten wieder sauber. Ich habe da keine Spülmöglichkeiten groß und das ist halt einfach praktisch. Und
ja.
Manchmal muss halt dann der Komfort überzeugen und nicht unbedingt dann das 100% Ergebnis, weil 98% schmeckt dann auch lecker.
Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wir haben es in Frankreich auch getestet und man kann ja auch vernünftig drauf grillen. Aber
ja, klar. Ja,
also es geht schon gut. Aber ja, es ist nicht genau dasselbe, es geht schon sehr, sehr gut. Es kommt sehr, sehr, sehr nah dran. Aber die Punkte, die du sagtest mit Reinigung und Kompaktheit und Gewicht, ist einfach das, was bei mir überwiegt. Und ich sage, das ist das, was mir besser gefällt und wichtiger ist.
In der aktuellen Situation auf jeden Fall. Es kommen vielleicht wieder irgendwann andere Campingfahrzeuge, andere Zeiten, dann steigt man vielleicht wieder irgendwann um, aber aktuell.
Das, ich wollte gerade sagen, es klingt aber schon fast. klingt schon fast so, als wenn der Van online stehen würde.
So weit sind wir noch nicht. Aber alle, die aktuelle Fahrzeuge suchen, die haben, glaube ich, ganz gute Karten. Steht einiges an tollen Fahrzeugen zum Verkauf.
Mhm.
Aus dem Bekannten- und Freundeskreis habe ich schon einiges repostet, hat vielleicht ein oder andere gesehen.
Mhm.
Ja, also man kann ganz gute Fahrzeuge aktuell kaufen.
Der Markt ist ein bisschen beruhigter, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Mal gucken, was jetzt der Saisonstart bringt.
Viele tauschen halt jetzt wieder ihre Fahrzeuge, weil halt jetzt auch wieder Zeiten, welche verfügbar sind. Ich glaube, das war früher auch so. Man hat es halt nur nicht mehr auf dem Schirm gehabt die letzten Jahre, weil ja alles nur mit Lieferzeiten ein halbes Jahr bis Jahr war. Da hat man halt nicht so schnell sein Fahrzeug abgestoßen. Aber wenn es jetzt wieder ganz normal die Möglichkeiten gibt, dass man sein Fahrzeug irgendwann Anfang des Jahres verkauft und 2-3 Monate später spätestens sein neues Fahrzeug vom Händler Hof holen kann, dann macht das ja durchaus wieder Sinn, sein Fahrzeug im Vorfeld zu verkaufen. Die letzten Jahre, wenn du Pech gehabt hast, hast du dein Fahrzeug ein Jahr später bekommen, hast ein Jahr lang keinen Camper gehabt.
Absolut. Du sprichst aus Erfahrung.
Ja, leider spreche ich aus Erfahrung.
Ja, ich glaube auch, dass das vielleicht zusammenkommt. Ne? Man hat teilweise ein Jahr oder anderthalb auf sein Freizeitfahrzeug gewartet. Das heißt also, Leute haben vor anderthalb Jahren bestellt und kriegen die jetzt und haben die jetzt im Herbst bekommen und verkaufen jetzt ihr altes Freizeitfahrzeug.
Genau.
Und die anderen, die aber jetzt letzte Messe bestellt haben, kriegen jetzt im Frühjahr auch ihr Freizeitfahrzeug. Also ich glaube, dass, ich will nicht sagen, geflutet wird, aber es wird mehr auf dem Gebrauchtwagenmarkt verfügbar sein. Und die Gebrauchtwagenteile werden sich wahrscheinlich etwas normalisieren.
So schaut es aus, ja.
Ich fand
wird wieder alles ein bisschen realistischer.
Ja.
Es war ja nicht mehr ganz so.
Naja, aber schon.
Die Fahrzeuge über Listenpreis dann nach einem Jahr zum Verkaufen.
Ja, schon. Absolut. Ja, hätten wir das, also ich meine, wir hätten unseren auch richtig mit richtig Gewinn verkaufen können. Wir haben es natürlich nicht gemacht, weil es keinen neuen gab. Aber machen können hätte man das. Und es ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Ich meine, wenn man das machen kann, warum nicht? Ich würde das ja auch machen, wenn man mehr Geld dafür bekommen kann, wenn man viel Geld bekommen kann. Ich kann nicht versuchen, unter dem Preis zu verkaufen, aber ich glaube, jetzt geht es wieder Richtung normalere Preise, Richtung ein bisschen marketreuere Preise. Und die Auswahl ist auch mehr da. Das heißt, man kann sich auch wieder mehr darauf konzentrieren, dass man das richtige Fahrzeug für sich findet und nicht einfach das, was verfügbar ist, nehmen muss.
Ja, das war schon leicht traurig für viele, die aber dann einfach irgendwas vom Händler aufnehmen haben müssen, um ein Fahrzeug wieder zu haben. Ja, für die ganzen Corona-Camper, wo wir ja alle heraufbeschworen hatten, dass die vielleicht dann Pech haben mit dem Verkauf, die haben jetzt eigentlich alle Glück gehabt, weil der Markt war immer noch so leer nach Corona, dass man die Fahrzeuge leicht wieder abstoßen haben können, die dann doch keine Lust auf dauerhaft Camping hatten.
Ja. Haben denn so viele wieder aufgegeben, deiner Meinung nach?
Ich glaube schon, ja. Also wenn man die Platzauslastungen anschaut, man kriegt wieder tolle Plätze, man hat nicht unbedingt im Dezember alles buchen müssen, dass man dieses Jahr im Sommer Plätze kriegt. Das sind nach wie vor noch tolle, große Plätze, die noch Angebote raushauen, weil nicht ausgebucht ist. Also es ist auf jeden Fall wieder wesentlich rückläufiger wie vor 2 Jahren noch.
Ich glaube, in manchen Bereichen ist es noch, also in manchen Regionen, ist es immer noch recht stark. Aber das sind auch Regionen, die schon immer
gehypt waren. Ja.
Genau, und sehr stark gebucht waren. Also ich habe jetzt von Freunden gehört, die fahren jetzt nach Südfrankreich, ganz, ganz südlich, kurz vor Spanien quasi. Und die hatten ich erst einen Platz ausgeordnet, auch den wäre so schön, den würden wir gerne nehmen. Und ne, fand das ganz toll da. Und haben dann irgendwie im November war das Buchungsfenster aufgegangen. Am so und so vierten November durften dann auch Leute buchen, die noch nicht da waren. Es war halt einfach, der war um 8 Uhr morgens und es war halt nichts verfügbar. Ja. Weil die das so staffelmäßig machen, dass wenn man ein Jahr schon mal da war, letztes Jahr da war, darf man dann
vorher einwählen.
Vorher einwählen, die zwei Jahre schon, aber noch vorher, also die haben das richtig krass gemacht, sodass man auf jeden Fall seine Stammkundschaft dazu drängt oder möglichst behalten will.
Also ja, klar. Aber es ist ja auch schön, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man jahrelang treu auf dem Platz fährt,
dass ja, absolut.
Einem ermöglicht wird.
Ja.
Finde ich jetzt nicht unbedingt verwerflich, klar.
Nein, verwerflich ist es nicht, aber es ist halt schon, wenn man, also dann kriegt man halt wenig neue Leute eine Chance sozusagen.
Ja.
So, und verwerflich ist das gar nicht. Aber irgendwie will man ja neuen Leuten auch mal eine Chance geben, da hinzukommen. Aber es ist vielleicht auch meine persönliche Ansicht, weil ich ja irgendwie nie häufig auf denselben Platz fahre einfach und in dieselbe Gegend. Das ist aber vielleicht einfach eine andere Ansicht. Deswegen.
Hast du eigentlich schon mal vorreserviert für Walchensee, Tobi? Hab mir auch mal in die Runde geschmissen. 2 Jahre vorher muss man buchen. Du wolltest doch auch mal hin.
Nee, haben wir noch nicht gemacht.
Ja, ich glaube, der ist nicht so ernst mit auf neue Plätze mal zu kommen.
Doch, aber also 2 Jahre vorher, also wir buchen ja wirklich gerne vorher. Das weißt du ja auch, dass wir schon immer schon im Winter den Sommer planen. Ja, aber 2 Jahre?
Ich glaube, wir müssen das zusammen in Angriff nehmen, Tobi. Wir müssen das zusammen mal reservieren, dass wir 2026 dann mal zusammen am Walchensee fahren können.
Stell dir mal vor, wir müssen jetzt schon planen, für 2026 dahin fahren zu können. Und dann hast du wahrscheinlich eine Mindestliegdauer von 5 Tagen oder so.
Sagt der Tobi dann, jetzt muss ich mit Zelt anreisen.
Ja. Und dann müssen wir wahrscheinlich mindestens 5 Tage buchen oder sowas, ne?
Ja, ich vermutlich wirst du eine Woche oder so buchen
müssen. Boah, das ist ja auch, also jeder darf das machen und möchten, wie er möchte. Also ich will jetzt keinem zu nahe treten und bitte versteht sich falsch, aber es ist nicht meins. Also, absolut nicht. Diese Vorgabe, man muss eine Woche buchen oder so, boah, bin ich raus.
Ja, für Camping ist das halt überhaupt schon völlig unflexibel, dass du halt so lange vorher buchen musst.
Ja, wir haben jetzt für Schweden ja schon gebucht und wir waren da jetzt auch sehr früh dran, das haben wir auch gemerkt, vor allem für Schweden waren wir sehr früh dran. Also die waren alle total nett und haben auch jetzt irgendwie uns Plätze reserviert, aber also bei manchen waren wir wirklich sehr früh dran. Die einen sagt so, nee, also ich kann dir noch keinen Preis genau nennen, weil ich habe die Preise für 24 noch nicht.
Ich noch gar nicht.
Okay. Und das war so im Januar. Ich dachte, okay.
Ich bin jetzt rein Interesse, aber auch mal schnell auf dem Walchensee gehüpft und es ist wie vermutet. Am 27. April öffnen sie wieder nach der Winterpause.
Mhm.
Dann kannst du Termine buchen vom 27. April bis zum 19. Mai und ab 19. Mai ist er dann ausgebucht.
Alter Schwede.
Also das ist schon krass, ja.
Das ist schon cool. Ja, also ich meine, ich gönne dem Park das und der muss ja auch gut sein, wenn er so auskommt.
Ja, das ist die Lage halt einfach. Der Platz ist mini, hat viel zu wenig Parzellen und es gibt halt keine Alternative an dem ganzen See.
Ja.
Und darum ist er halt langfristig ausgebucht. Ja.
Schön.
Es sind auch viele Dauercamper drauf, die sollen da auch bleiben. Die haben sich das schöne Fleckchen Erde da gesichert.
Ja, ist doch gut.
Ja, definitiv. Ja.
Wir haben mal angedacht, vielleicht im Herbst mal Richtung Süden runterzufahren, weil meine Schwägerin wohnt ja, ich sag mal, unweit von dir in München, in der Nähe von München. Und,
da wird es dann vielleicht sogar auch wieder klappen. Die sind nicht ganzjährig ausgebucht.
Ah, okay.
Bis 25.08. ist er komplett ausgebucht.
Ja, nee, wir würden mal
schauen. Nach der Sommerferien geht es wieder.
Wir überlegen vielleicht in den Herbstferien mal da runterzukommen für vielleicht eine Woche oder sowas. Müssen wir mal gucken, nochmal genau planen, wie das zeitlich alles passt, aber es ist so die Idee und dann. Da würden wir aber wahrscheinlich sogar recht kostengünstig bei der Schwägerin stehen können.
Das ist natürlich auch immer eine Alternative dann, ganz klar.
Ja, wenn man in der Einfahrt stehen kann. Da
kriegt man dann auch meistens eine gute Verpflegung, muss man sich gar nicht viel kümmern.
In der Einfahrt stehen, Strom ist mit drin, Sanitäreinrichtungen drin, dürfen wir mitbenutzen und wir kriegen noch Frühstück und Abendessen gemacht. Besser kann es nicht sein.
Perfekt.
Da kann man nicht meckern. Entschuldigung.
Definitiv, ja.
Ja, ja, cool. Ja, also mit der Heizung habe ich jetzt mein Thema abgehakt. Ich wollte dich da mal so ein bisschen abholen und auch mal irgendwie so deine Meinung reinholen. Aber du bist auch der Meinung, beides funktioniert und...
Lass mal noch ein bisschen offen. Beides funktioniert. Ich würde schon noch gerne ein bisschen Feedback von unseren Hörern haben.
Ja.
Und dich noch ein bisschen testen lassen mit deinem Elektroheizer.
Ja, das werde ich auch machen.
Also du bist selber dementsprechend schon mal besser informiert, wie es dann wirklich ist. Ja.
In der nächsten Folge werde ich den Ecomat getestet haben und euch ein Feedback dazu geben können. Ich werde mich in der Zwischenzeit nochmal mit dem Thema Wechselrichter und Batterien beschäftigen. Das haben wir ja schon länger mal vorgehabt, Hans, dass wir uns damit nochmal ausführlicher beschäftigen. Und dann werden wir das mal so als eine Thematik für die nächste Folge einfach schon mal aufschreiben und merken und das dann reinbringen.
Können wir gerne machen, freue ich mich drauf.
Sicherlich wird es nächste Folge auch nochmal über die Reise und Camping gehen, über das, was ich da so gesehen habe, aber das können wir gerne mal so zusammenfassen. Du schaffst es ja leider nicht hochzukommen.
Ja, wird wahrscheinlich eng, aber schade. Warten wir mal ab, was die Zeit so bringt. Ja.
Und dann, wie in der Mitte der Folge, würde ich jetzt ungefähr sagen, weil das passt zeitlich auch schon mal gesagt, würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn von euch Input kommen, Fragen, Thematiken und sei es auch nur mal, hör mal, könnt ihr mal über das philosophieren? Haut raus.
Super gerne. Und dann wünsche ich allen schon mal einen guten Start in die Saison, weil jetzt geht es ja dann für die meisten, wo es dann tatsächlich schon los ist, ja doch ziemlich früh. Können jetzt dann schon langsam die Fahrzeuge mal wieder vorbereitet werden und dann geht es für den einen oder anderen ja schon los.
Ja, sicherlich geht es bald los. Die nächste Folge kommt noch, glaube ich, vor Ostern raus. Das heißt, das ist dann noch so der letzte Punkt, die letzte Folge vor der Saison und dann geht es richtig los. Aber jetzt heißt die Fahrzeuge vorbereiten, die nochmal alles durchwaschen, was drin ist, nochmal, wenn man es nicht rausgeholt hat, nochmal die Fahrzeuge von außen putzen. Das kann man jetzt schon langsam anfangen. Wetter ist ja passend dafür draußen, also zumindest bei uns, bis auf den Regen, aber temperaturtechnisch kann man schon mal putzen gehen.
Auf jeden Fall.
Perfekt.
Also genießt eure Freizeitfahrzeuge, die Vorfreude auf die Campingsaison. Bucht noch fleißig eure Plätze, wenn ihr doch noch auf die Premium-Plätze wollt. Nicht zu spät dran sein. Und dann hören wir uns wieder in 4 Wochen, Tobi. Macht's es gut. Ciao, ciao.
Hans, ich sage vielen Dank. Es war wunderschön. Es hat Spaß gemacht. Ein schöner Talk. Ich freue mich auf Input von den ZuhörerInnen. Und auch ich sage vielen Dank. Tschüss und bis in 4 Wochen.